Bevor es gleich losgeht, hätte ich dieses Mal noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar wäre es super, wenn ihr jetzt alle schnell euer Handy oder euren Laptop nehmt und Ö3 Podcast Award googelt. Ich gebe den Link auch noch in die Shownotes. Ich hoffe, das klappt. Und wenn ihr dort Psychos nominiert, das dauert wirklich nicht einmal eine Minute, dann steigert sich dadurch die Chance, dass es der Podcast auf die Liste mit den 20 besten Podcasts schafft. Und dadurch können wir im Idealfall einfach noch viel mehr Menschen erreichen und dieses Thema an mehr Menschen bringen. Man kann noch bis zum 5. Februar, also nicht mehr lange, um 12 Uhr die Nominierungen abgeben. Und es wäre super, wenn ihr Psychos dabei unterstützt. Danke und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Heute mit Elif. Bei Elif wurde eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Sie erzählt darüber, wie sie in ihrer Familie emotionalen Missbrauch erlebt hat, welche Schwierigkeiten sie in der Beziehung zu ihrem Freund und besonders auch zu Freundinnen hat und wie ihr ihre Therapeutin mehrfach das Leben gerettet hat. Hallo Elif, wie geht es dir?
Hallo, ja, ganz gut. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch irgendwie.
Sehr gut. Du hast die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung erhalten. Könntest du zu Beginn bitte ganz allgemein ein bisschen beschreiben, was das in deinem Fall bedeutet? Also wie sich das bei dir äußert, was die Symptome sind?
Ja, also bei mir äußert sich das vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ich bin sehr, also von mir kenne ich dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt Momente, da idealisiere ich Personen und im nächsten Moment, wenn irgendwas vorgefallen ist, wenn sie irgendwas gesagt haben, dann sind sie bei mir sofort unten durch und ich habe ganz schlimme Gedanken, ganz negative Gedanken. Das ist die eine Seite, das merke ich ganz krass. Was ich auch merke, ist, dass ich sehr, sehr emotional bin. Also ich kann Dinge ganz schnell falsch auffassen und meine Stimmung ändert sich dann wirklich in einer Sekunde und ich bin ein ganz anderer Mensch und vor allem, ich merke vor allem die Emotion Wut ganz stark bei mir. Also das ist etwas, was ich ganz gut kenne. Oft auch unbegründet einfach. Also wenn ich einfach das Gefühl habe, okay, die Person wollte mir jetzt irgendwie schaden oder das war so gemeint, dann eskaliere ich einfach.
Nur innerlich oder auch nach außen?
Also wenn es Personen sind, die mir wirklich nahestehen, zum Beispiel bei Familienmitgliedern oder bei meinem Freund speziell, dann sieht man das auch außen. Also ich sage dann wirklich keine schönen Worte, ich sage Ausdrücke und schrei und ich bin total impulsiv, ich will raus und man sieht es auch wirklich äußerlich.
Also das wäre dann diese Abwertung dann auch?
Genau, genau.
Und wie sieht die Idealisierung aus?
Die Idealisierung schaut so aus, dass es zum Beispiel Momente gibt, wo ich nehme jetzt auch wieder meinen Freund als Beispiel, wo wir zum Beispiel was Schönes machen, irgendeinen Film anschauen oder ein unglaublich tiefgründiges Gespräch haben und ich habe so das Gefühl, wow, wir sind eins irgendwie, wir sind auf einer Wellenlänge, es ist gerade unfassbar schön und dieser Mensch ist ein Teil von mir, fast schon seelenverwandt. Es klingt alles sehr übertrieben, aber es fühlt sich tatsächlich so an. Es fühlt sich so an, dieser Mensch ist was unglaublich wertvoll ist und ich bin so dankbar, dass diese Person jetzt da ist und ja, also genau.
Gibt es dieses Schwarz-Weiß-Denken auch in anderen Bereichen?
Ja, also ich kenne das zum Beispiel oft, wenn irgendwelche Herausforderungen da sind, sei es jetzt, ich weiß nicht, im privaten Leben oder jetzt was Uni betrifft oder sonst irgendwas, ist es oft so, ich probiere es erstmal, ich probiere es aus, keine Ahnung, lernen auf irgendeine Prüfung oder irgendwas Wichtiges beim Amt oder sowas, irgendeinen wichtigen Antrag stellen. Und wenn es dann aber nicht klappt, dann ist so dieser andere Gedanke, oh mein Gott, das war's jetzt ist es vorbei, jetzt Also es kann nicht mehr besser werden. Da sieht man es eigentlich ganz krass. Das ist mir selber eigentlich noch nie aufgefallen, aber jetzt, wo du fragst, ist es da tatsächlich auch so.
Also wenn etwas nicht klappt, das du eigentlich gerne schaffen würdest.
Genau. Dann gibt es gar nicht so diesen anderen Gedankengang, ja, ich könnte ja mal das versuchen oder ich könnte mal die Person fragen, ob sie da Bescheid weiß. Nee, da ist sofort, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt wird eh nichts mehr daraus. Ja.
Die Familiengeschichte, deine Familiengeschichte spielt ja in dem Ganzen eine große Rolle. Würdest du dem zustimmen?
Ja, ganz klar.
Wie würdest du deine Mutter beschreiben?
Meine Mutter, da fällt mir als erstes distanziert ein, sehr in sich gekehrt, aber auch liebevoll. Ja.
Und deinen Vater?
Mein Vater ist auch sehr mit sich selbst beschäftigt, würde ich sagen. Kann auch fürsorglich sein und ja, wie soll ich das sagen? Er ist sehr, ich habe das Gefühl, manchmal liegt so eine schwere Last auf ihm, oder? Ja.
Und dann hast du noch eine Schwester, wie ist die?
Meine Schwester würde ich ja folgendermaßen beschreiben. Sehr liebevoll, aber auch sehr impulsiv. Also da ein bisschen ähnlich. Und interessiert.
Und Sie sind ja auch alle von psychischen Erkrankungen betroffen, oder?
Also bei meiner Schwester, bei meiner Mutter ist es nicht diagnostiziert. Also das ist irgendwie irgendwo eine Vermutung von mir, muss auch nicht stimmen. Aber bei meiner Schwester und bei meinem Vater gibt es tatsächlich diagnostizierte psychische Störungen, ja.
Und welche sind die?
Bei meinem Vater ist eine Depression, da würde ich fast schon sagen eine chronische. Also der hat die seit 30 Jahren fast. Und meine Schwester hat auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Wie würdest du deine Kindheit beschreiben und deine Jugend?
Ja, Kindheit habe ich jetzt natürlich nicht so viele Erinnerungen wieder, aber ich denke mal, doch sehr liebevoll. Meine Eltern waren zwar sehr jung, als sie mich bekamen, aber ich war auf jeden Fall gewollt und es war für beide auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und was ganz Neues und ja, deswegen denke ich, dass das insgesamt ganz gut war, ganz gut lief, aber Jugend, Alter, schwierig. Also gab es viel, was ich, meine Schwester, was wir beide ertragen mussten, was so eigentlich nicht hätte ablaufen müssen. Also oft waren wir die Eltern auf einmal, unsere Eltern die Kinder. Ja, schwierig.
Wie war die Beziehung zwischen deinem Vater und deiner Mutter?
Anfangs sehr gut, aber dann später so in meinem Jugendalter, sage ich jetzt mal so mit 15, 16, hat es dann echt angefangen, heftig zu kriseln. Mein Vater war ja, wie gesagt, schon wirklich schon seit er 20 ist depressiv. Meine Mutter hat ihm da sehr, sehr geholfen. Also sie hat ihn immer wieder zu Kliniken gebracht, hat mit ihm geredet und war da wirklich immer an seiner Seite. Irgendwann, glaube ich, wurde es ihr dann auch zu viel und ich weiß nicht, sie wusste vielleicht auch nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie kann man einem Menschen helfen, der die ganze Zeit Suizidgedanken hat und wenn man gleichzeitig noch zwei kleine Kinder hat und in einem fremden Land ist. Also die sind ja aus der Türkei hergekommen und das war, glaube ich, einfach heftig für sie. Und dann, als mein Vater sie eben auch noch betrogen hat, katastrophal, also nicht schön für uns Kinder, das Ganze mitzubekommen.
Was war dann deine Rolle innerhalb der Familie?
Ja, ich hatte so die Rolle der Therapeutin, würde ich sagen. Also ich habe das immer mitbekommen natürlich. wie die gestritten haben, wie die auf sich losgegangen sind teilweise mit Messern und solche Sachen. Ich bin dann hingegangen, habe versucht, sie irgendwie auseinanderzuhalten. Mein Vater hat sich dann oft verzogen, der hat das irgendwie nicht gepackt, weiß nicht, wo er hin ist. Meine Mom blieb dann zu Hause auf der Couch, hat geweint ohne Ende und ich habe sie getröstet. Meine Schwester wollte von dem Ganzen irgendwie nichts hören. Klar, sie war viel jünger, also 2 Jahre jünger ist sie. Zu der Zeit war sie, glaube ich, so 13 und die hat sich eher unter dem, also ich habe da wirklich noch so ein Bild von meinem inneren Auge, wie sie sich einfach unter der Bettdecke verkrochen hat, Musik gehört hat, einfach nur versucht hat, diese ganzen Geräusche von außen, dieses Geschrei nicht mitzubekommen. Das war so ihre Strategie. Ich bin ins Feuer gelaufen, sage ich mal, wenn man die Metapher weiterführen will, habe mich zu meiner Mutter gesetzt. Ich habe mit ihr einfach diskutiert. Ich habe gesagt, hey, was ist los? Schau mal, der tut dir nicht gut. Er verletzt dich. Wieso löst du dich nicht einfach? Und habe eben einfach so ein paar Impulse gegeben. So, komm, mach dich doch unabhängig und wir kriegen das irgendwie schon hin. Du findest einen Job, du lernst die Sprache, du findest Freunde und, und. Und dann hat sie sich beruhigt. Sie hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen an sich geglaubt und ich war zufrieden. So, und dann kam halt der nächste Streit oder der nächste Tag schon. Und es war irgendwie alles gleich. Sie hatte sich nicht irgendwelche Pläne gemacht oder keine Ahnung. Alles ging einfach von vorne los. Und auch die Streitereien. Und dann, dass sie eben wieder weinend vor mir saß und ich dann eben immer wieder zu ihr hin bin und gesagt hat. Also ich habe es dann immer wieder von neu versucht. Ich war dann zwar innerlich immer sauer und enttäuscht, dass ich einfach gegen die Wand rede, aber mir hat sie einfach leid getan und deswegen habe ich es immer wieder probiert.
Mhm. Wann hast du bemerkt, dass es für dich zu viel wird, diese Rolle der Therapeutin, wie du gesagt hast, innerhalb deiner Familie zu sein?
Was mir auch noch eingefallen ist, tut mir leid zu der vorigen Frage.
Gerne.
Welche Rolle ich dann noch übernommen habe. Als ich dann bemerkt habe, dass meine Mutter eigentlich psychisch am Ende war und nichts mehr hinbekommen hat, habe ich so den Haushalt übernommen. Also ich war einkaufen, ich habe gekocht, ich habe geputzt. Nebenbei habe ich natürlich noch meine ganzen Schulsachen gemacht und ich wollte halt, dass eben alles funktioniert irgendwie und wollte da einfach einspringen. So, ich wollte meiner Mutter zeigen, hey, weißt du was, mach du dir einfach deine Gedanken, mach du dir deinen Plan und ich mach das schon. Also du brauchst jetzt nicht stark zu sein, du kannst auch mal loslassen und ich bin hier deine Tochter und ich krieg das schon irgendwie hin, ich mach das schon. Und das ging dann so eine Weile, also das ging wirklich schon einige Jährchen, sage ich mal. Mhm.
Und wann wurde es zu viel?
Ich habe das eigentlich erst 2 bis 3 Jahre später bemerkt, als ich in der 11. Klasse war, also mitten in der Vorbereitung fürs Abi. Und ich dann wieder mal an einem Tag am Lernen dran saß und ich bemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Also ich konnte die Dinge, die ich davor in 20 Minuten gelernt habe, mir nicht mehr merken. Ich saß 2, 3, 4 Stunden für ein Fach dran. Und es war wirklich schlimm, weil für mich war die Schule damals irgendwie, also für mich hat sie viel bedeutet, weil das irgendwie so mein Ventil war. Es war so mein Fluchtweg, sage ich jetzt mal, so wo ich wirklich einfach mal zeigen konnte, was ich drauf habe und keine Ahnung, das war einfach, es hat mir Spaß gemacht und genau. Und wo ich dann wirklich so gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt nicht und das war halt schlagartig, deswegen war es auch heftig.
Also du konntest dich dann nicht mehr konzentrieren?
Genau, ich konnte mich nicht konzentrieren, gleichzeitig konnte ich mir nichts mehr merken, beziehungsweise nur ganz, ganz mühsam. Ja.
War deinen Eltern die Schule auch wichtig, also dass du da gute Noten hast?
Meiner Mutter eher weniger. Also das war jetzt nicht komplett egal, natürlich nicht. Ihr war das jetzt nicht so wichtig wie meinem Vater. Also mein Vater hat immer wieder gesagt, hey, schaut, dass ihr die Schule schafft. Also wirklich in dem Wortlaut genau. Und ihr dürft nicht so enden wie ich in der Firma und macht's was aus euch und lernt. Mein Vater hat diese Dinge zwar gesagt, aber er hat uns nicht dabei unterstützt, diese Dinge zu erreichen. Also er hat sich nicht mit uns hingesetzt und gesagt, jetzt schauen wir mal, was ihr da habt. Oder er hat uns nicht abgefragt oder was weiß ich, in irgendeiner Weise unterstützt, sondern es kam wirklich nur darauf an für ihn, welche Noten habt ihr. Und genau, an der Note hat sich dann alles entschieden, sage ich jetzt mal so für ihn.
Mhm. Gab es zwischen dir und deinem Vater viel Liebe, Wärme und Zuneigung?
Ja, gute Frage. Also, als ich 15, 16 war, würde ich sagen, eher nicht. Also, ich habe ihn da eher als einen traurigen, kühlen, distanzierten Mann in Erinnerung. Also, sein Ablauf war immer derselbe. Erst zur Arbeit, damals auch eine ziemlich heftige Arbeit. Also, er hat wirklich, glaube ich, 10 bis 12 Stunden auch mal in der Nachtschicht gearbeitet. Und es hat ihn ziemlich strapaziert alles. Es war eine schlimme Arbeit für ihn. Und dann schlafen und immer wieder dasselbe. Vor dem Schlafen ging kurz Fernsehen schon, was weiß ich. Aber er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, hey, erzählt mal, wie geht's euch? Wie war der Tag? Wie läuft's in der Schule? Gibt's irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Das gab's gar nicht. Das gab's gar nicht. Wir waren irgendwie wie zwei Fremde, habe ich das Gefühl, die halt einen Wohnraum geteilt haben.
Und deine Mutter hat das gemacht oder auch nicht?
Nee, meine Mutter hat es ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Also dadurch, dass sie so sehr mit sich selbst beschäftigt war, jetzt vor allem während der Trennungsphase oder während diesen ganzen Schettereien, gab es das nicht, nein.
Du hast mir auch geschrieben, dass du einen Zusammenhang siehst zwischen der Spielsucht deiner Eltern und deinen Verlustängsten. Magst du da ein bisschen darüber erzählen, bitte?
Ja, klar. Also die Erinnerung an die Spielsucht von meinen Eltern, die liegt schon weit zurück. Und ich kann mich da ehrlich gesagt, obwohl es so weit zurückliegt, noch sehr gut dran erinnern, weil da sehr viele Emotionen dran hängen. Und zwar war das, da müsste ich, glaube ich, 10, 11, vielleicht sogar 12 Jahre alt gewesen sein. Meine Schwester war 2 Jahre jünger, also vielleicht 8, 9, sowas um den Dreh. Und es war immer folgendermaßen. Also unsere Eltern haben uns, keine Ahnung, ins Bett gebracht und wir sind eingeschlafen. Und dann sind wir, glaube ich, sagen wir mal um 12, vielleicht um 1 wach geworden, weil wir vielleicht gehört haben, dass die Tür geschlossen wurde, die Außentür. Und dann haben wir Panik bekommen. Also ich weiß nicht warum, aber wir haben beide Panik bekommen. Wir haben gemerkt, die sind nicht da. Und wir wussten, okay, also wir wussten nicht, wo sie sind. Wir wussten nur, okay, die sind nicht da. Und wir haben einfach nur Panik bekommen. Klar, wenn man so jung ist, dann denkt man nicht drüber nach. Dann weiß man einfach nicht, was zu tun ist. Und wir haben sie daraufhin einfach immer wieder versucht zu erreichen. Manchmal ist meine Mutter rangegangen, hat gesagt, hey, alles gut, wir kommen bald wieder, legt euch schlafen, alles ist gut. Und wir haben dann natürlich gesagt, ja, wo seid ihr, wann kommt ihr, wir haben Angst, passt auf euch auf, solche Sachen. Aber sie hat das halt immer abgetan, sie hat nicht gesagt, wo sie ist. Wir haben das halt erst danach, viele Jahre später irgendwie erzählt bekommen oder herausgefunden, ich weiß nicht. Und es ist halt echt eine schmerzhafte Erinnerung, weil ich sehe wirklich meine Schwester und mich, wie wir auf dem Sofa oder am Bett liegen und einfach nur weinen und die ganze Zeit sagen, hey, was ist, wenn denen was passiert, wenn sie einen Autounfall haben, wenn sie nicht mehr zurückkommen. Also es war eine extrem schmerzhafte Situation für uns beide und wir haben uns irgendwie einfach getröstet. Also jetzt im Nachhinein, ich bin unglaublich froh, dass ich da nicht alleine war, weil dann wäre es noch schlimmer gewesen. Und ja, irgendwann sind sie dann gekommen und ich war so erleichtert. Ich war so glücklich, dass sie leben, dass alles gut ist. Und ja, genau. Und dann der Zusammenhang zu meiner Verlustangst. Also heute ist es nicht mehr so krass mit der Verlustangst. Es gab Tage, da war es unglaublich schlimm. Wochen, Monate, da war es katastrophal. Da hatte ich eine unfassbare Angst, zum Beispiel meinen Freund zu verlieren. Also ich habe alles getan, damit er bei mir bleibt und ihm teilweise gedroht, wenn du mich verlässt, dann bringe ich dich um, dann bring ich mich um, sorry. solche Sachen. Also es war ziemlich schlimm. Und ja, ich habe es zwar nicht ernst gemeint, aber es hat sich einfach so angefühlt, dass ich ohne ihn nicht weiterleben kann. Und ja, die Parallele sehe ich einfach darin, dass unsere Eltern, von mir und meiner Schwester, dass die uns verlassen haben, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wir Angst hatten, dass sie nicht zurückkommen. Und dann diese Erleichterung, wenn sie dann immer wieder gekommen sind, wenn ihnen nichts passiert ist, wenn sie keinen Autounfall hatten. Ja, einfach dieses unglaubliche Tief irgendwie auf einmal. Und dann diese unfassbare Erleichterung, ich bin im Himmel, wow, das ist super.
Also sie sind immer wieder weggegangen, um zu spielen in der Nacht.
Genau, das hatte ich nicht erwähnt, ja. Also wir haben dann eben mitbekommen, herausgefunden, dass sie eine Spielsucht hatten und zusammen genau zum Spielen gegangen sind in Casinos.
Du hast mir auch geschrieben, dass du und deine Schwester wie emotionale Mülltonnen verwendet wurden von euren Eltern. Was gab es da noch für Beispiele?
Ja, also zum einen würde ich die Situation mit meiner Mutter damit reinnehmen, also dass ich da einfach mich zu ihr gesetzt habe und gesagt habe, hey, lass mal jetzt alles raus, was ist los? Und genau, also das würde ich sagen, dass meine Mutter das auch gemacht hat. Also ich meine, eigentlich, so als erwachsene Person, müsste man ja sagen, ja, nee, du bist das Kind, ich muss es jemand anderem erzählen, entweder einer Freundin oder ich suche mir professionelle Hilfe. Aber nein, sie hat sich da auch entschieden, ich erzähle dir jetzt alles, ich lasse jetzt alles raus, bla bla bla. Genau, das würde ich mit reinnehmen. Und ja, also das Heftigste ist mein Vater einfach, also wirklich bestes Paradebeispiel. Das ist ganz schlimm gewesen. Mein Vater hat uns wirklich emotional missbraucht. So würde ich es echt nennen. Ich kann mich da an so viele Situationen erinnern, wo er zum Beispiel mir und meiner Schwester geschrieben hat, ja, meine Kinder, also es war vor allem, es hat angefangen, als diese ganzen Streitereien waren, so mit 14, 15, so um den Dreh, da hat es angefangen. Aber es war tatsächlich noch bis vor einem Jahr präsent, sage ich mal. Also es ist nicht weg gewesen. Es hat so angefangen, dass er uns, wie gesagt, geschrieben hat, ja, meine Kinder, ich pack das alles nicht mehr mit eurer Mama, die liebt mich nicht und das wird mir alles zu viel. Wir sehen uns auf der anderen Seite, ich liebe euch, ich werde mich umbringen. Also genau so ein Wortlaut, da hätte in einer SMS vorkommen können, tatsächlich. Und ja, meine Schwester und ich, ist ja klar, wir sind komplett durchgedreht, haben ihn versucht anzurufen, ihn zu schreiben, ihn mit aller Kraft einfach zu überzeugen, dass er es bitte nicht machen soll und dass wir ihn brauchen, dass wir ihn als Vater unbedingt brauchen, dass wir ihn immer brauchen werden. Und das kam leider sehr oft vor. Und an das Letzte diesbezüglich kann ich mich erinnern, das war, glaube ich, vor einem Jahr sogar, ging es meinem Vater wieder schlecht, da hatte er wieder einen Down. Und ich weiß noch, ich saß zu Hause, gerade am Esstisch, und meine Schwester hat damals, was heißt damals, vor einem Jahr woanders gelebt, also mit meiner Mutter, ich habe schon mit meinem Freund gelebt. Und dann hat er uns beiden, glaube ich, gleichzeitig ein Bild geschickt von einem Strick. Und glaube ich, auch sowas Ähnliches dazu geschrieben, ja, jetzt reicht es mir, ich pack das alles einfach nicht mehr. Ich liebe euch, meine Kinder, meine schönen Kinder. Ja, also ich habe ihn dann natürlich sofort angerufen, ich habe mit meiner Schwester irgendwie telefoniert, wir haben gesagt, wir müssen sofort zu ihm fahren und das haben wir dann gemacht. Ja, und das Schlimme war, ehrlich gesagt, dass er dann gesagt hat, ja, das war nur so ein Bild von dem, also es war nur ein Bild vom Internet und wir konnten es gar nicht glauben. Ist es wirklich dein Ernst, haben wir zu ihm gesagt. Und dann meinte er, ja, ich hätte es eh nicht gemacht. Das hat uns dann irgendwie aber auch gereicht so, weil das fanden wir echt ziemlich heftig, das hätte jeder heftig gefunden. Und wir haben dann auch in dem Moment wieder die Elternrolle übernommen und haben die Polizei gerufen und haben gesagt, hey, bitte, nimmt diesen Mann mit, bringt ihn in die Psychiatrie, weil er braucht dringend Hilfe. Und die Polizei ist dann auch gekommen, hat ihn mitgenommen. Er wollte nicht, hat gesagt, ja, nee, das war doch nur Spaß und das hätte ich doch nicht gemacht. Also allein, dass er sagt, dass es nicht ernst gemeint war, ist wirklich schon schlimm. Also schlimmer geht's eigentlich nicht, sowas seinen Kindern zu schicken und das nicht ernst zu meinen. Natürlich wär's auch schlimm, wenn er es wirklich vorgehabt hätte. Das will ich echt nicht bestreiten, aber sowas aus Spaß zu machen, sowas geht einfach nicht. Und ja, also das gab's oft, ehrlich gesagt. Er hat es immer wieder angedroht und ich glaube gar nicht mal, dass es in der Absicht war, uns zu verletzen, aber sowas schreibt man seinen Kindern nicht. Also das geht einfach nicht.
Du hast jetzt schon ein bisschen was über die Beziehung zu deinem Freund erzählt. Wie lange seid ihr schon zusammen?
Wir sind jetzt 3,5 Jahre zusammen.
Wie geht er mit deinen Verlustängsten um und diesem Wechsel von Idealisierung und Abwertung?
Am Anfang war es ehrlich gesagt sehr schwierig. Also ich würde sagen, die ersten 1 bis 2 Jahre fast schon war es eigentlich ziemlich schlimm für ihn, weil wir sehr große Streitereien hatten und es wirklich oft zu dem Punkt gekommen ist, hey, was machen wir jetzt? Wollen wir es wirklich weiterführen, weil diese Beziehung macht mich nicht nur nicht glücklich, sondern sie laugt mich aus und es ist mir einfach zu viel. Also es war halt eben vor allem sein Standpunkt und ich war damals schon in Therapie und habe dann oft einfach gesagt, ja, ich bespreche das mit meiner Therapeutin, ich will da wirklich dran arbeiten und es kam aber immer wieder zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, diese Streiterei ging jetzt auch wieder zu weit. Es gab sehr viel Geschrei und auch Geschubse und solche Sachen. Aber ja, obwohl es irgendwie schwer war, haben wir das weitergemacht und haben gesagt, okay, wir glauben jetzt einfach dran, dass es besser wird. Ich besuche weiterhin die Therapie, irgendwann wird es besser und wir haben dann einfach nicht losgelassen und mittlerweile ist es wirklich kein Vergleich mehr zu vor ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, oder Monaten. Es ist komplett anders geworden. Also solche Streitereien in dem Ausmaß haben wir gar nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt für ihn auch tatsächlich eine sehr ja glückliche, zufriedenstellende Beziehung und eine, die ihm Kraft gibt, anstatt ihm Kraft raubt.
Hast du ihm erklären können oder hat er das verstanden, warum du so handelst, wie du das tust in manchen Situationen?
Nein, ehrlich gesagt war es für ihn immer sehr schwer, das nachzuvollziehen. Es war irgendwas, was er nie verstanden hat und was ihn eben deswegen auch immer an seine Grenzen gebracht hat. Also er wusste schon viel über meine Familie, über meinen Vater und solche Sachen. Aber er konnte es trotzdem irgendwie nicht zusammenbringen, weil es war schon ziemlich heftig. Also ehrlich gesagt finde ich es krass, dass er da geblieben ist. So viele Männer hätten gesagt, das wird mir jetzt alles zu bunt, ich hau jetzt ab, weil das war einfach nicht schön, wie ich drauf war. Ich war von der einen Sekunde zur anderen schlecht gelaunt, habe dann auch nicht gesagt, warum ich so bin und auch diese Wutausbrüche, das war einfach ziemlich strapazierend und ehrlich gesagt, nee, ich glaube nicht, dass er das irgendwie verstehen konnte. Es war für ihn auch immer so, okay, was geht denn jetzt ab?
Was hat er besonders gut gemacht?
Was ich eben sehr gut fand, dass er nicht einfach gegangen ist und dass er gesagt hat, komm, wir beruhigen uns jetzt einfach, ich laufe vielleicht kurz eine Runde, du nimmst jetzt auch ein bisschen Abstand von mir und dann reden wir. Und dann schauen wir einfach nochmal, was du falsch gemacht hast, was ich vielleicht auch falsch gemacht habe und genau, überdenken das Ganze nochmal und dann überlegen wir, wie wir das nächste Mal besser machen können. Also das war, glaube ich, wertvoll. Dieses, nämlich was ich immer wollte, ist, die ganzen Sachen sofort zu klären. Und er war natürlich schon so aufgebracht von meiner Aktion, dass er erstmal gesagt hat, stopp, ich brauche jetzt erstmal Luft, ich muss jetzt erstmal klarkommen wieder und dann können wir uns aber zusammensetzen. Und das war, glaube ich, jetzt so im Nachhinein das Gute.
Was ist dir in einer Beziehung das Allerwichtigste?
Das Allerwichtigste, es gibt viele wichtige Dinge. Also ich glaube aber, das Allerwichtigste ist, dem anderen zuzuhören und den anderen einfach für den anderen da zu sein, komplett ohne Vorurteile, den einfach reden lassen, seine Ansicht sich anzuhören und ihm vielleicht auch zu helfen. Aber das Wichtigste ist das Zuhören, wirklich. Dass der andere, in dem Fall, dass ich das Gefühl hatte, da ist jemand, der sich für mich wirklich interessiert und ich muss meine Gedanken nicht verstellen oder meine Gefühle. Ich kann sie jetzt einfach so sagen, wie sie gerade sind.
Wie sind die Beziehungen zu Freunden oder Freundinnen?
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich bin zwar ein unglaublich sozialer Mensch, ich liebe es, mit Menschen zu sein, aber es ist gleichzeitig irgendwie auch schwierig. Also wenn ich jetzt mich mit jemandem treffe, dann ist es perfekt, also dann ist es optimal, alles läuft. Aber jetzt vor allem in Corona-Zeiten, da merke ich das ganz krass. Also da schreibt man ja eher oder, keine Ahnung, telefoniert. Bei mir ist es eher das Schreiben. Und ich weiß nicht, zum Beispiel folgende Situation, wenn ich einer Person zurückschreibe und diese Person mir aber nach einer Woche, nach zwei Wochen nicht zurückschreibt oder vielleicht nach drei oder gar nicht zurückschreibt, bis ich dann irgendwas schreibe, dann ist es für mich total schlimm. Ich weiß, diese Person, ich mag diese Person so gerne, wir verstehen uns unglaublich gut, aber ich kann nicht verstehen, warum sie mir nicht zurückschreibt und ich beziehe das sofort auf mich selbst. Stimmt denn nicht mit mir? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Will sie jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein? Also ich weiß nicht warum, aber was so Freundschaften angeht, habe ich unglaubliche Komplexe. Und es ist tatsächlich heute auch noch so. Also ich weiß nicht, das belastet mich einfach total, wenn mich jemand ignoriert und ich ziehe dann sofort 1000 Schlussfolgerungen, warum diese Person jetzt mich nicht mag oder solche Sachen.
Und findet da auch so diese Idealisierung und dann im nächsten Moment eine Abwertung statt?
Ja, also 100%. Wenn wir uns treffen, wenn wir uns sehen, dann ist es, schöner kann es nicht sein. Also ich verstehe mich zum Beispiel mit einer Freundin jetzt hier in Wien. Also ich kenne leider auch nicht so viele. Corona hat ein bisschen was verbaut. Aber mit ihr verstehe ich mich unglaublich gut. Wenn wir uns sehen, dann ist es traumhaft einfach. Es ist traumhaft. Wir sind auf einer Wellenlänge. Aber das ist eben diese Idealisierung. Jetzt aber, wenn sie mir zum Beispiel nicht zurückschreibt oder weiß nicht, mich ignoriert, obwohl sie online ist, dann habe ich so einen Hass. Und dieser Hass ist nicht, also dass man überhaupt Hass hat, ist nicht normal. Und dann auch, wie stark dieser Hass ist, das ist Wahnsinn einfach. Also es ist unbeschreiblich. Ich bin dann wirklich so auf dem Standpunkt, wo ich sage, ja, zum Beispiel letztens zu meinem Freund, ja du, ich glaube, ich breche den Kontakt jetzt ab, weil das wird mir einfach, ich halte es irgendwie auch nicht aus. Es ist einfach total belastend für mich. Und wo er dann auch oft sagt, hey, jetzt beruhig dich mal, das ist bestimmt nicht so, wie du denkst. Aber wo ich dann wirklich an so einem Punkt bin, wo ich sage, okay, das wird mir alles zu viel. Ich will, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr. So in der Art kann man sich das vorstellen. Da halt eben die extreme Abwertung.
Ist das so ein, ich will lieber gar keinen Kontakt, bevor sie mich verlässt? Also hat das auch irgendwie einen Bezug zur Verlustangst?
Ja, komplett. Also jetzt, wo du es gerade so ausgesprochen hast, habe ich es komplett gefühlt gerade, ja, voll.
Kannst du ein bisschen was über deine Therapie erzählen? Also du warst ja schon länger in Therapie. Bist du noch in Therapie?
Nee, also gerade nicht. Mhm.
Und du hast damals eine Musiktherapie unter anderem gemacht. Was kann man sich darunter vorstellen?
Das war eigentlich ganz spannend. Also die Voraussetzung war jetzt nicht irgendwie, dass man besonders musikalisch sein muss oder ein Instrument spielen muss. Das gar nicht. Es war eher so, dass die Therapeutin einfach viel mit Musikinstrumenten gearbeitet hat. Also ihr Therapiezimmer war auch schon so, dass da unglaublich viele Instrumente standen, wirklich komplett verschiedene, von Xylophon bis, ich glaube, Schlagzeug, auch ein Piano, verschiedene Trommeln und sowas. Und ja, das lief dann irgendwie oft so ab, dass wir die Musikinstrumente mit in die Therapie integriert haben. Also ein Beispiel, sie hat zum Beispiel gesagt, okay, wir reden jetzt mal heute über deine Familie. Versuch du mal eine Aufstellung zu machen. Hör dir die Instrumente an, spiel sie und dann sagst du mir, welches zum Beispiel für deine Mutter steht, welches Instrument für deinen Vater steht und stell die Instrumente auch so hin, wie deine Familie gerade aufgestellt ist. Also zum Beispiel, ich habe dann meine Schwester und mich eher näher zueinander hingestellt, den Vater vielleicht eher weiter weg. Und dann war es so, als ich diese ganzen Instrumente aufgestellt hatte, habe ich dann jedes einzelne gespielt und dann haben wir auch nochmal darüber geredet. Also zum Beispiel, warum habe ich für irgendein Instrument, das weiß ich nicht mehr genau, meine Mutter gewählt. Das Instrument hatte einen ganz lauten Klang, da habe ich meine Mutter dafür gewählt. Und sie meinte eben, warum? Warum gerade dieses Instrument? Und ich meinte, ja, meine Mom ist so eine, die ist manchmal auch sehr dominant. Also wenn sie irgendwas sagt, dann klingt es nach, dann ist es erstmal im Raum und es bewegt, es kommt irgendwie bei jedem irgendwas an. Also Schallwellen jetzt mal auf die Musikinstrumente bezogen, die kommen irgendwie, erreichen irgendwie jeden und es bleibt irgendwie im Raum. Da bleibt nochmal ein paar Sekunden danach, da ist immer noch was zu spüren oder was zu hören. Also so in der Art war es.
Mhm. Du hast mir auch geschrieben, meine Therapeutin hat mir nicht nur einmal das Leben gerettet. Inwiefern hat sie das gemacht?
Also meine Therapeutin, da kann ich wirklich nur Positives sagen, ist eine unglaubliche Frau. Also ja, vor allem das erste Mal, als ich dort war, mit 17, glaube ich, hat es begonnen. Da war ich ja auch schon leider muss man sagen, voller Suizidgedanken. Also ich weiß nicht, es klingt für viele vielleicht extrem, aber mich hat diese Lernsituation, dieses nicht mehr funktionieren, so aufgeregt, dass ich komplette Wut auch gegen mich selbst entwickelt habe. Warum? Was stimmt nicht mit mir? Und dadurch nach und nach auch extreme Suizidgedanken, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist eine Therapie nötig. Und da, wo es begonnen hat und ich plötzlich jemanden getroffen habe, der so nett zu mir war und plötzlich in meine Innenwelt schauen wollte und was von meinen Emotionen und von meinen Gefühlen und Gedanken wissen wollte. Das war was ganz Neues für mich. In der Familie war es, also meine Eltern, wie gesagt, die wollten da eher so einen Bogen drumherum machen, aber sie war da ganz anders und da hat sie mir zum ersten Mal das Leben gerettet, indem sie wirklich mal in mich reingeschaut hat. Mich einfach mal hat erzählen lassen. Aber auch im Verlauf der Therapie, also die Therapie ging lange. Ich glaube, mit 17 hat es begonnen und die ging dann schon bis, ich würde sagen, 23, auch länger. Also über 6 Jahre. Es gab hin und wieder Pausen, aber auch nicht so lang. Und ja, zu den Pausen, das waren halt immer solche Momente, wo wir dann gesagt haben, okay, ich bin jetzt stabil, mir geht's gut. Und wo sie gesagt hat, okay, wir brechen die Therapie, also nicht abbrechen, sondern wir beenden die Therapie jetzt. Du hast jetzt vielleicht noch ein paar Stunden offen, aber dir geht es jetzt soweit gut und jetzt kommt was Neues in deinem Leben. Zum Beispiel bin ich auch ins Ausland gegangen. Da war es halt auch nicht möglich, die Therapie fortzuführen oder nach Wien jetzt zum Studieren. Und dann hat sie gesagt, okay, gut, wir beenden das jetzt, aber falls was ist, komm einfach, ruf mich einfach an. Und ja, genau. Und ich war auch immer so in dem Mindset, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich überleben ohne sie, weil ich wollte halt auch nicht immer abhängig sein. Jeder hat sein Leben gelebt, bloß ich musste so viele Jahre, fast jede Woche zur Therapie. Und das nervt halt auch irgendwann, vor allem in dem Alter. Und ja, aber tatsächlich war es leider oft so, dass ich dann nach ein paar Monaten gemerkt habe, hey, mir geht's so schlecht, ich könnte sie wirklich gebrauchen. Und es war teilweise auch, mir ging es sogar noch schlimmer als keine Ahnung, in den Therapiesitzungen davor, sage ich jetzt mal. Und wo ich gesagt habe, hey, sie meinte, ich kann mich melden, also mache ich es einfach. Und wo sie dann gesagt hat, okay, komm einfach, wir reden. Und die Therapie vielleicht dann auch für eine kurze Zeit wieder hergestellt wurde, sage ich jetzt mal, und wieder fortgeführt wurde oder wo wir das Ganze nochmal neu aufgerollt haben. Und ja, und es waren halt oft so Momente, wo ich mir dann überlegt habe, sie anzuschreiben, in denen ich krasse Suizidgedanken wieder hatte und wusste, wenn ich ihr das sage, dann verurteilt sie mich nicht und sagt, oh Gott, nicht schon wieder, die kriegt ja gar nichts hin. Weil das war immer mein Gedanke. Aber nein, sie hat einfach gesagt, okay, alles klar, ich gebe dir einen Termin, zeitnah. Das war auch sehr wichtig, immer sehr zeitnah. Du kommst, wir reden und dann schauen wir weiter. Genau.
Ich habe auf dem Instagram-Kanal psychos.podcast auch dazu aufgerufen, dass man Fragen stellen kann an dich. Und die werde ich jetzt mal so vorlesen und wenn du magst, kannst du sie beantworten.
Okay, sehr gerne. Ja.
Und zwar, die erste war, kannst du es akzeptieren, dass du nicht alleine sein kannst? Ich meine, das setzt zuerst mal voraus, kannst du alleine sein oder kannst du das nicht?
Früher konnte ich es nicht, da war es schwierig. Ich habe da immer jemanden um mich gebraucht. Heute ist es nicht so, ehrlich gesagt.
Also du kannst auch alleine sein.
Ja, ich kann auch alleine sein. Tatsächlich brauche ich das sogar manchmal. Also seitdem ich irgendwie auch angefangen habe mit Meditieren und solchen Sachen, fordere ich das irgendwie auch ein regelrecht, dass ich sage, okay, ich muss mich jetzt so ein bisschen abschirmen vor den ganzen Reizen aus der Umgebung, sage ich mal. Und ja.
Wie unterscheidest du, was Borderline-Anteile sind und was unter Anführungszeichen normal?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin so ein Mensch, der ganz viel wissen will. Also ich will ganz viele Erklärungen haben immer. Ich bin auch eine, die oft googelt und sich Bücher ausleiht zu irgendwelchen Sachen und vor allem zu Borderline. Ich habe da schon so viel ausgeliehen, mir so viel angehört, mit einer Freundin geredet, mit meiner Schwester natürlich. Und ja, also ich überleg halt immer, okay, was empfinde ich gerade? Und dann lese ich das oft nach und denke mir, ah ja, okay, das kommt daher. Aber ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also man muss da, glaube ich, sich auch irgendwie auf sein Gefühl verlassen oder Menschen fragen, Menschen die um einen rum sind. Ist das jetzt normal? Kennst du das auch? So denke ich mir.
Wie wirst du durch deine Erkrankung im Alltag beeinträchtigt, also bei alltäglichen Aufgaben?
Ja, zum Alltag gehört ja eigentlich auch, dass man sich natürlich mit Leuten austauscht, mit Freunden. Da, wie gesagt, beeinträchtigt mich das schon krass. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine gesunde Beziehung zu meinen Freunden führen kann. Ich habe schon Freunde, aber es ist nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Es ist, ich weiß nicht, es ist nicht befriedigend für mich, irgendwie nicht zufriedenstellend, weil ich eben da dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, dieses Hin und Her mit reinbringe, leider durch die Erkrankung. Da im Alltag ist es schlimm. Ansonsten auch eben bei so alltäglichen Dingen, wenn mir irgendwas nicht gelingt. Ja, es ist schlimm tatsächlich, dass ich das so sage, aber Suizidgedanken begleiten mich schon sehr lange. Manchmal sind sie sehr stark. Sie kommen tatsächlich heute noch vor, aber nicht mehr so, dass sie zu einer, also wie soll ich sagen, sie sind nicht so, dass sie weiterführen könnten. Also sie ploppen einfach nur auf. Es liegt halt daran, dass ich diese Gedanken oft hatte, dass ich sie oft gedacht habe, mich da sehr oft reingesteigert habe und deswegen ploppen sie oft auf. Zum Beispiel, da kann ich gerade ein brandaktuelles Beispiel nennen. Ich habe gerade Probleme ein bisschen so mit meinem Aufenthalt hier, weil ich keine EU-Staatsbürgerschaft habe. Und das zieht sich schon ziemlich lange und da ist es eben auch gerade so, wenn da irgendwas auftaucht, was wie ein Hindernis irgendwie scheint, bin ich direkt so, okay, ich bringe mich einfach um, dann ist es vorbei. Also es gibt nicht mal diesen anderen Weg, ja du, probier doch mal das oder hey, es könnte doch wirklich sein, dass es klappt oder solche Sachen. Also mein Freund bringt mich da oft auf den Boden wieder, aber bei mir ploppt es tatsächlich einfach so auf. Und es ist tatsächlich was Alltägliches, also bei ganz vielen Dingen, zum Beispiel auch bei Prüfungen, so okay, wenn ich die jetzt nicht mache oder die Prüfungen nicht schaffe, dann ist es vorbei, dann breche ich alles ab, dann keine Ahnung, was ich mache, beeinträchtigt mich schon.
Was hat die Diagnose an sich mit dir gemacht?
Ja, ehrlich gesagt ist die Diagnose relativ frisch, würde ich sagen, also bisher war es immer so, es ist eine Depression, weil natürlich vor allem die Ärzte wussten das natürlich in den Kliniken oder meine Therapeutin, habe ich das ja auch erzählt. Es ist eine Depression, das ist was, was der Vater auch hat, es ist genetisch bedingt, solche Sachen. Und ich will das auch nicht bestreiten, es war bestimmt eine Depression, aber man hat leider zu kurz gedacht. Man hat nicht dieses komplette Bild gesehen. Man hat nicht gesehen, aha, es gibt ja auch zwischenmenschliche Probleme, sondern es war wirklich nur auf, man hat nur diese Stimmungstiefs gesehen, vor allem die Suizidgedanken, diese Hoffnungslosigkeit und dann sofort diesen Stempel Depression. Aber irgendwie, also meine Schwester hat tatsächlich die Diagnose Borderline früher bekommen. Und irgendwie habe ich mir selber so gedacht, hey, ich glaube, ich habe das auch. Und jetzt in Wien, habe ich durch meine Psychiaterin eine Überweisung bekommen an eine klinische Psychologin, die hat eine Diagnostik gemacht mit mir. Also das ist ja was ganz Neues. In Deutschland gibt es ja gar nicht diese eigenen Stellen, wo tatsächlich nur diagnostiziert wird. Da war ich und sie hat, also das war auch ganz heftig eigentlich. Ich habe mit ihr das Gespräch gehabt mit der Psychologin. Und die meinte so, ja, das ist doch ganz klar, dass es keine Depression ist. Es schreit nur so nach Borderline. Und erstmal war das ziemlich heftig, dass sie das so gesagt hat. Aber ich war froh. Ich war echt froh, dass ich endlich mal das hatte, was, also dass diese Wörter ausgesprochen wurden. Und ich wusste, okay, das ist es. Ich konnte mich damit sofort identifizieren, weil ich eben davor schon so viel gelesen hatte und so viel gehört hatte, auch von meiner Schwester. Und es war irgendwie erleichternd so, weil, ich weiß nicht, bei mir ist es so, wenn man, oder meine Einstellung ist dazu so, wenn man eben die Diagnose hat, dann kann man damit arbeiten. Ich kann Bücher lesen, ich kann mir Podcasts anhören, ich kann einfach damit arbeiten, anstatt wenn ich die ganze Zeit in diesem luftleeren Raum bin und gar nicht wirklich weiß, was ich habe. Und wenn ich nicht weiß, was ich habe, dann weiß ich auch nicht, was ich dagegen machen kann. Mhm.
Dann noch die letzte Frage von den Zuhörerinnen. Und zwar, werden dir Übertragungen, die du machst, im Nachhinein bewusst und kannst du sie als solche wahrnehmen? Dazu muss man vielleicht kurz sagen, für die, die es nicht wissen, Übertragungen, das bedeutet, dass man Gefühle, Erwartungen und Wünsche zum Beispiel aus früheren Beziehungen in der Kindheit unbewusst auf andere soziale Beziehungen überträgt. Wie ist das bei dir? Wird dir das im Nachhinein bewusst?
Das war ehrlich gesagt ein steiniger Weg. Also diese Dinge wiederholen sich ja ständig, bis man sie aufarbeitet, bis man es endlich checkt. Und bei mir hat sich das schon ziemlich gezogen. Also auch in den ersten 2 Jahren, würde ich sagen jetzt, von der Beziehung hat sich das immer wieder wiederholt. Also Streitereien und solche Sachen da, vor allem die Verlassensangst. Und auch diese Idealisierung und Abwertung, das kenne ich ja eigentlich irgendwo auch von meinen Eltern, dieses, keine Ahnung, wir sind deine Eltern, wir lieben dich, und manchmal hat man die Liebe gespürt, aber dann so dieses krass kalte, emotionslose. Ja, es musste leider viele Anläufe geben. Es hat sich sehr oft wiederholt. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich immer so gefühlt, als würde ich gesteuert werden, irgendwie wie so eine Puppe. Ja, mein Inneres so, meine Seele, die veranstaltet ja jetzt irgendwas mit mir. Wie so eine Besessenheit, keine Ahnung. Man hat da keine Kontrolle. Das passiert jetzt einfach. So, ich muss diese Emotionen alles irgendwie rauslassen. Und dann fühlt man sich irgendwie so, okay, was ist gerade passiert? Wer war ich gerade? Was habe ich da gerade getan? Und tatsächlich im Nachhinein ist mir das erst nach vielen Wiederholungen klar geworden, dass ich da unbewusst irgendwas Traumatisches wiederhole. Auch vor allem durch die Therapie ist mir das klar geworden.
Dann noch meine letzte Frage, und zwar, wie sieht dein Leben jetzt aus?
Ja, mein Leben sieht jetzt viel besser aus, das ist gar kein Vergleich. Ich habe nicht mehr so, bei meinem Freund ist es nicht mehr so stark, dieses Abwerten und Idealisieren. Das war mal stärker, auch die Verlassensangst ist nicht so heftig. Mit Freunden, wie gesagt, ist es immer noch da eigentlich, diese Abwertung und Idealisierung, ganz krass. Generell aber ist es ganz gut. Also wie gesagt, die Suizidgedanken ploppen hin und wieder auf, sind aber keinesfalls gefährlich. Also ich kann sehr gut damit umgehen. Ich bin mitten im Psychologiestudium und es macht mir unglaublich Spaß. Und es war immer der Weg, den ich einschlagen wollte. Und ich lebe hier in Wien mit meinem Freund, mit meinen zwei Katzen. Und es ist schön. Ich freue mich, jeden Tag am Leben zu sein und die Therapie gemacht zu haben. Und ich bin einfach ein komplett anderer Mensch geworden. Also total befreit von diesen ganzen Lasten aus der Vergangenheit und endlich dankbar für das Leben, das mir geschenkt wurde. Und ich freue mich auf weitere Ereignisse in meiner Zukunft. Ich freue mich aufs Leben einfach.
Super, vielen Dank.
Danke auch.
Produziert von Malderino Kiesens.
Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.